Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 157. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Am letzten Wochenende war ich mal wieder in der Silvio-Gesell-Tagungsstätte und habe an einer Veranstaltung teilgenommen, bei der es darum ging, mit der Energie und Leidenschaft von über 30 Menschen den Lernort Wuppertal auf den Weg zu bringen. Oliver Sachs hat diesen Findungsprozess moderiert und während des Abendsessens kam ich mit ihm ins Gespräch, bei dem er mir seine Ideen über die Auswirkung des Geldes auf menschliche Handlungsweisen vorgestellt hat. Ich dachte mir, das solltet ihr auch hören können, und so habe ich mich am Sonntagnachmittag mit Oliver zum Interview verabredet. Wir saßen unter freiem Himmel, wie man immer wieder hören kann, in der inzwischen halbfertigen Wuppertaler Freilichtbühne, die wir schon letztes Jahr auf Sunpod vorgestellt haben. In den nächsten rund 53 Minuten hören wir Sätze wie »Es gibt nichts, was Gemeinschaft stärker zerstört als Geld« oder »In Gemeinschaften kann man erfahren, wie die Mauern fallen, die durch unser konkurrierendes Wirtschaften aufgebaut werden.« Daran schließen sich Überlegungen darüber an, wie Geld in unserem bisherigen System entsteht und ob wir Geld nicht beispielsweise mit sauberem Wasser oder sauberer Luft oder authentischer Gemeinschaft decken könnten, anstatt mit Wachstum. Und wir lernen, dass der Schriftsteller Michael Ende schon vor über 40 Jahren in seiner Geschichte Momo ganz ähnliche Gedanken entwickelt hat. Oliver Sachs meint, dass der Autor in diesem Buch zwei Bereiche zusammengebracht hat, die meistens getrennt behandelt werden, nämlich den ganz inneren zwischenmenschlichen und den ganz äußeren, den ökonomischen.
Ich bin Oliver Sachs, ich bin ursprünglich Filmemacher und bin auf dem Weg des Filmemachers letztlich auf das Geldthema gekommen oder auf die Hintergründe der Geschichte des Geldes oder die Auswirkungen von Geld auf menschliche Handlungsweisen. Was mich vor 5 Jahren mehr oder weniger aus den Socken gehauen hat. Und wo ich einfach ungefähr ein Jahr gebraucht habe, um aus der Schockstarre zu erwachen und zu verstehen, was eigentlich das letztlich bedeutet, weil ich mich vorher lange Zeit beschäftigt habe, wie können wir quasi besser leben, also wie können wir soziale Ungerechtigkeiten verändern, wie können wir die Natur schützen und ja, nachhaltig leben auf gesellschaftlicher und ja, wie sagt man, inhaltlicher Ebene? Nee. Mhm. Das ist gesellschaftlicher und natürlicher Basis.
Gesellschaftlicher und persönlicher.
Ja. Ja, gesellschaftlich persönlich, aber ich meine jetzt eigentlich gesellschaftlich und ökologisch. Genau. Habe ich gesucht. Genau. Also auf die gesellschaftliche und ökologische Ebene.
Genau. Was hat denn diese Erkenntnis damals bewirkt? Also über das Geld.
Damals war es so, ich hatte zwei junge Kinder und eine Familie zu versorgen und habe da versucht, das mit dem Filmemachen zu tun. Damals war ich sogar noch Kameramann und habe aber versucht, sinnvolle Projekte zu machen. Also ich wollte einfach immer mit Film etwas erreichen, etwas erzählen, was einen positiven Einfluss auf die Welt hat. Und in dem Moment, wo ich nicht mehr nur mich versorgen musste, sondern auch noch meine Kinder und meine Familie, war das letztlich nicht mehr möglich. Ich habe die Projekte, die ich dann für sinnvoll empfunden habe, haben wenig bis gar kein Geld gebracht, haben letztlich dazu geführt, dass ich, wenn ich mich nur darüber ernährt hätte oder uns ernährt hätte, nicht mehr in der Familie vorhanden gewesen wäre, weil man als Kameramann dann sehr viel unterwegs ist.
Ja.
Das wäre aber familiär nicht nachhaltig gewesen, weil die Kinder brauchen ihre Eltern, und zwar beide. So, dann hatte ich also nur die Wahl zwischen entweder mache ich jetzt Dinge, die mir eigentlich nicht passen und verdiene damit besser Geld und bin dann aber dafür in der Familie vorhanden oder eben ich bin nicht mehr da und mache aber sinnvolle Dinge. Und beides ist letztlich dann aber nicht sinnvoll. Mhm. So, ich hatte dann einen Coach und dieser Coach hat mir dazu geraten, mich für Geld zu prostituieren. Mhm. Und das Geld, das ich dann verdiene, für sinnvolle Dinge wieder auszugeben. Und genau das hat auch funktioniert dann. Ich habe dann immer mehr Werbung gemacht für Plastikautos, Spielzeug. Ja. Es hat sogar auf eine Weise auch ein bisschen Spaß gemacht, weil man sich viel besser austoben kann in bestimmten Bereichen. Und letztlich hat es dann dazu geführt, dass ich für eine Firma Werbung gemacht habe, also einen Imagefilm hergestellt habe für eine Firma, die Atomkraftwerke beliefert.
Oh.
Und da habe ich so gut verdient, wie noch nie zuvor in irgendeinem Job, den ich gemacht habe. Und das hat mich aber letztlich auch an den Rand einer Depression gebracht. Weil da wieder diese Wahl war. Ne? Ich war jetzt zwar dann in der Familie, aber die Projekte, die ich gemacht habe, haben letztlich dazu geführt, dass ich einen Beitrag leiste zur Zerstörung ihrer Zukunft. So, und das habe ich, das heißt, ich hatte dann zwar mehr Geld oder wir hatten mehr Geld, aber ich war überhaupt nicht mehr in der Lage, dieses Geld irgendwie sinnvoll in irgendwelche sinnvollen Projekte zu tun, weil ich mich immer mit mir immer weniger wohlgefühlt habe. So, und irgendwann bin ich nicht mehr, dann ist die Beziehung daran nicht gescheitert, aber sehr bedroht gewesen. Und ich war für meine Kinder auch nicht mehr da, weil ich gar nicht mehr in der Kraft war, da zu sein. Und gleichzeitig ging dieses Coaching immer weiter und dann habe ich mich vorgestellt bei einer Produktion, Denkmalfilm in München, um dort als Kameramann zu arbeiten, und die sagten dann, naja, wir haben gerade einen Film und schau dir doch mal diesen Film an. Der läuft jetzt nächsten Samstag. Und dann war das ein Film über Geld.
Mhm.
Der Schein trübt von Klaus Striegel. Ich habe nie mit Klaus gearbeitet, aber wir sind sehr gute Freunde mittlerweile. So, und dieser Film hat letztlich mir erklärt, dass diese paradoxe Situation, in der ich war, nicht mein persönliches Problem war, sondern eine vollkommen logische Folge eines Systems, in dem wir gerade, ausgesetzt sind. Und zwar nicht nur ich als Person, sondern wir kollektiv als Menschheit. Und letztlich auch, wenn wir Staaten beobachten, die sich genau so verhalten. Eigentlich nicht das wollen, was sie tun, aber im Auftrag des Geldes eben Dinge ständig tun müssen.
Mhm.
Und eben nicht nachhaltig handeln ja. können.
Mhm.
So, und die Geschichte hat dann noch einen kleinen Appendix. Ich gemerkt habe, ja, okay, an dieser Stelle des Geldes, das mich bis dahin nie interessiert hat. Im Gegenteil, ich hatte immer, lasst mich bloß in Ruhe mit Geld. Hat sich an der Stelle, haben sich sämtliche Fäden, die mich bisher interessiert haben, haben also eine gemeinsame Wurzel gefunden. So dass ich quasi, was vielleicht früher auch ein Problem war, wie kann ich mich gleichzeitig um soziale Fragen kümmern und um Dritte Welt Fragen und um Frieden und um Umwelt. Diese Themen plötzlich, nee, Moment mal, die kommen ja alle letztlich aus einer gemeinsamen Wurzel oder Ursache.
Mhm.
So, und das, da, weil mich diese Themen vorher schon sehr lange beschäftigt hatten, das war letztlich auch der Grund, warum ich überhaupt Fotografie studiert habe, weil ich ein Porträt der Welt zeigen wollte, ja? weil ich Menschen spürbar machen wollte. Warum handeln sie so, wie sie tun? Und dann war dann relativ, wusste ich, dieses Thema wird mich nicht mehr verlassen.
Mhm.
So, wahrscheinlich mein ganzes Leben, mindestens die nächsten Jahre.
Ja.
Und ich habe dann versucht, viele Menschen mit diesem Thema zu überzeugen, habe dann, wie es auch viele Menschen, andere Menschen, die sich mit Geldthemen beschäftigen, versucht, das mit Mathematik, mit Formeln ja, zu vermitteln, was nur in ganz, ganz wenigen Fällen funktioniert hat. Das sind zwar die Fälle, mit denen ich jetzt noch zusammenarbeite, aber es waren eben nur ganz wenige. Und einer der Punkte, der immer wesentlicher wurde, oder vielleicht kann man so sagen, es hat sich auf zwei Hauptthemen konzentriert, die Auswirkungen. Und das ist einerseits die Zerstörung der Natur. Also wenn wir sagen, Geld erzeugt einen Wachstumsdruck. Dieses Geld, das wir jetzt gerade verwenden, erzeugt einen Wachstumsdruck. Und dieser Wachstumsdruck wirkt sich in zwei Teilbereichen hauptsächlich aus. Und das ist einerseits es erfordert eine Ausbeutung von Ressourcen. Mhm. So, und diese Ressourcen sind hauptsächlich in zwei Teilbereichen. Und das ist die Natur selber, also die natürlichen Ressourcen, Ausbeutung von Ressourcen, aber auch die Erschöpfung der Kapazität der Erde, unseren Müll zu regenerieren. Das ist so dieser, die Zerstörung der Zukunft eigentlich. Mhm. Und der andere Bereich ist die Zerstörung von Gemeinschaft oder von Verbindung zwischen Menschen. Mhm. Und das ist der Teil, den wir in unseren Industriegesellschaften am stärksten spüren. Die Umweltzerstörung findet eher in dritten Weltländern statt. Nicht nur, aber hauptsächlich. Mhm. Und bei uns, wir spüren es hauptsächlich in Zerstörung von Gemeinschaft. Irgendwann kam die Geschichte Momo zu mir. Mhm. Die kannte ich natürlich schon vorher. Aber was ich nicht wusste, war, dass Michael Ende in dieser Geschichte genau diese Hintergründe eingearbeitet hat. Und das war von Anfang an sehr interessant. Weil es plötzlich eine Möglichkeit gab, die Idee, die dahinter steckt, zu sagen, wir brauchen ein anderes ökonomisches Medium, um uns nachhaltig zu verhalten, war plötzlich nicht mehr in Formeln, sondern in einer Geschichte verarbeitet. Und die Formeln sind ja das, was die grauen Herren an die Tafel schreiben und die eben auch wieder verschwinden danach. Man vergisst ja die Formeln und man vergisst die Begegnung mit den grauen Herren, dem Homo economicus. Den vergisst man wieder, weil einfach Formeln sich nicht in unseren Hirnwindungen verankern. Was sich verankert, sind die Schicksale, die aus den Umständen unseres ökonomischen Systems entstehen. Und die Schicksale verankern sich deswegen, weil sie uns emotional verbinden. Ich kann mitfühlen mit jemandem. So, und da hat Michael Ende eben vor 40 Jahren eine Geschichte geschaffen, mit der er die ganze Welt erreicht hat. Es gehört zu den meistgelesenen Büchern der Welt. Und er selber hat gesagt, er glaubt nicht mehr daran, dass seine Generation diese Hintergründe und die Zusammenhänge versteht, die Geld erzeugt. Und deswegen hat er eine Geschichte geschrieben, damit die nachfolgende Generation eine gute Grundlage hat, auf der etwas wachsen kann. Mhm. Das sind wir eigentlich, diese nachfolgende Generation.
Ja.
So. Das war noch innerhalb eines Jahres nach diesem ersten Begegnung und dieser Beschäftigung mit dem Thema. Und dann bin ich über dieses Thema mit verschiedenen Gemeinschaften in Begegnung gekommen. Unter anderem eben mit dem Schloss Tempelhof. Und im Schloss Tempelhof wird eine Form gepflegt, die nennt sich Gemeinschaftsbildung. Wir nennen das Wir-Prozess. Und wir waren da zufällig eingeladen, dann da einfach teilzunehmen. Wir wussten überhaupt nicht, was das ist. Und haben dann da in dieser Runde gesessen. Und dann... ich höre meinen Specht. und haben mit... 35 Leuten, glaube ich, die wir überhaupt nicht kannten, in einer Runde gesessen, 3 Tage lang, knapp 3 Tage. Und nach 3 Tagen waren über einfachste Werkzeuge, Kommunikationsempfehlungen, war eine Verbindung zwischen den Menschen entstanden, die ich so nie erlebt hatte und auch nicht für möglich gehalten habe. Die weit über das hinausging, was wir so kennen, in dem Sinne wie, ich mag dich, weil du der gleichen Meinung bist wie ich. Sondern eher, ich habe dich so tief verstanden, dass ich mich verbunden mit dem, mit dir fühle, obwohl wir vielleicht unterschiedlicher Meinung sind. Mhm. Aber ich habe deinen Standpunkt verstanden. Mhm. Und diese Verbindung war so berührend, es sind viele Tränen geflossen in diesen 2 Tagen. Und die hatte hauptsächlich mit Zuhören zu tun. Das ist letztlich eine Form des sehr, sehr langsamen Gesprächs und des Zuhörens, eine Übung des Zuhörens. Und was da zusammengebrochen ist, oder beziehungsweise die Verbindung, die sich ergeben konnte zwischen den Menschen, die konnte sich ergeben, weil die Mauern zusammengebrochen sind, die durch unser konkurrierendes Wirtschaften aufgebaut werden. Mhm. Die Konkurrenz, die aus der Knappheit kommt, die real überhaupt nicht existiert, sondern nur über das Geld existiert. Mhm. So, und diese Utopie, die eigentlich die Utopie der Geldreform ist, ja, der Versuch, die Knappheit des Geldes zu überwinden, die Illusion der Knappheit zu überwinden und in der Fülle zu leben und so auch nicht mehr konkurrieren zu müssen. Diese Utopie habe ich quasi, ohne dass ein System verändert werden musste, ja, das ist ja immer eine Projektion in die Zukunft, also ein Projekt, ja, ich verändere ein System, das ist nicht was ich jetzt gerade erleben kann, sondern das passiert hoffentlich irgendwann mal.
Ja.
Das ist jetzt plötzlich in 3 Tagen einfach passiert. In einer kleinen Gruppe von Menschen, die nicht ökonomische Beziehungen haben, sondern rein zwischenmenschliche. Mhm. Und was passiert ist, ist, ich habe überhaupt keinen Bedarf mehr gehabt zu konsumieren. Ja, ich war so zufrieden, dass ich einfach ich habe nicht mehr telefoniert nach außen, also in diesen Tagen. Ja. Ich hatte keinen Bedarf mehr, viele E-Mails zu schreiben oder Facebook anzuschauen oder. Ich war einfach in dem Moment angekommen und an dem Ort. Und zwar so, wie ich es vorher noch nie erlebt habe. Und das hatte mit Langsamkeit und mit Zuhören zu tun. Und das hat mich letztlich wieder mit der Geschichte Momo verbunden. Mhm. Weil Momo ist eigentlich die Heldin dieser Geschichte. Und das Einzige, was sie wirklich kann, ist zuhören. Mhm. Und zwar so zuhören, dass in dem anderen, in dem Gegenüber eine Heilung entsteht. So, und da hat Michael Ende in dieser Geschichte 2 Dinge zusammengebracht, die ganz zwischenmenschlichen, die ganz zwischenmenschliche Ebene und die ganz äußere, die ökonomische. Das heißt, wenn wir uns Beziehungen anschauen, dann haben wir Beziehungen, die sehr intim sein können. Ich sag mal, vielleicht die zwischen Menschen ist vielleicht die sexuelle Ebene, die intimste Ebene. Dann haben wir vielleicht eine familiäre Ebene, die mit den Kindern noch ist. Dann haben wir eine enge Freundschaft oder eine weitere Freundschaft, dann haben wir einen Bekanntenkreis, dann haben wir vielleicht noch einen Kollegenkreis. Und der äußerste Ring ist die rein ökonomische Beziehung mit dem Rest der Welt. Mhm. So. Und in jeder dieser Beziehungen spielt Kommunikation eine große Rolle. Und je enger ich an diesen Kern komme, desto größer ist die Rolle der Empathie, die direkte zwischenmenschliche Begegnung, wo das eine Rolle spielt, wie sprichst du mit mir, welche Gesichtszüge hast du, welche Gestik, welche. So. Ja. Und je weiter ich nach außen komme, desto effektiver muss diese Kommunikation werden, aber auch desto weniger emotional. da gibt es verschiedene Zahlen, aber meistens ist immer, man kommt immer wieder auf diese Zahl von 150 Menschen, mit denen ich eine emotionale Verbindung irgendwie noch aufrechterhalten kann. Und alles, was darüber hinausgeht, brauche ich, wenn ich da in Verbindung stehen will, andere Werkzeuge. Und dann gibt es dann, sagen wir mal, im innersten Kern das Wort oder die Gestik, die Haltung. Und wenn ich mich weiter nach außen entferne, dann werden die Kommunikationsmethoden immer effektiver. Dann habe ich vielleicht einen Brief oder das E-Mail. Wenn ich noch weiter rausgehe, dann habe ich vielleicht noch ein Facebook. Ich kann immer mehr Menschen gleichzeitig erreichen, aber auch immer weniger emotional. Dann gibt es noch Twitter. Und in diesem äußersten Kern gibt es nichts anderes mehr außer Geld. Mhm. Und so möchte ich mal Geld als reines Kommunikationsmedium betrachten. Und dieses Kommunikationsmedium ist, wenn ich dem eine Grammatik andichten möchte, dann würde ich mal dieses Geld, das wir gerade benutzen, als den Imperativ bezeichnen. Da haben wir gestern drüber gesprochen. Mhm. Warum Imperativ? Weil der Moment, in dem ich dir das Geld gebe für einen Job, kann ich dir mehr oder weniger sagen, wie du diesen Job zu machen hast. Und da spielt es keine so große Rolle mehr, ob du das gut findest oder nicht. Imperativ insofern, dass es eine hierarchische Form ist, eine hierarchische Funktion. Ich kann dir sagen, was du zu tun hast.
Geld hat mit Macht zu tun.
Geld hat mit Macht zu tun, genau. Ja. Wenn ich jetzt in meinem inneren Kern, wo ich noch direkt kommuniziere, wenn ich da ständig nur im Imperativ rede, hat das fatale Auswirkungen auf unsere Beziehung.
Ja. Ja.
So. Und was wir, glaube ich, noch nicht verstanden haben, in all diesen Wandelbewegungen, die auf der Welt ja gerade bestehen, und das sind ja sehr, sehr viele, das sind viel mehr, als wir wahrnehmen können, weil dieser neue Wandel ein Wandel ist, der nicht besonders stark auf sich aufmerksam machen will. Mhm. Der ist sehr dezentral. Es gibt nicht den einen Spokesman, den einen, ja, diese Form dieses Wandels, gerade die Qualität dieses Wandels ist, dass sie nicht laut ist, dass er nicht laut ist. So, und das hängt, diese vielen kleinen Wandelbewegungen, die haben ganz viel mit indigenen Kulturen zu tun. Also ja, die nehmen ihre Wurzeln aus sozialem Engagement, aus Umweltengagement, und die Wurzeln sind oftmals indigen, wenn sie auch nicht so benannt sind, aber oftmals sind es Redekreise, die da stattfinden. Methoden, Arbeitsmethoden, die nicht mehr hierarchisch laufen und so weiter und so fort. Das heißt, Kommunikation spielt in diesen neuen Bewegungen eine ganz große Rolle. Und in dem Moment, wo wir aber ökonomisch kommunizieren, sage ich mal, benutzen wir immer noch ein Werkzeug, ein Kommunikationswerkzeug, wenn ich das mal so als Geld als Kommunikationswerkzeug beschreiben will, das den Werten, die wir eigentlich vermitteln wollen, genau entgegengesetzt ist.
Ja.
Weil letztlich jede Form des Wandels zurückzuführen ist auf irgendeine Form von Postwachstum. Ob das soziale Umweltfragen letztlich immer damit zu tun hat, dass wir dem Wachstumsdruck entgegenwirken wollen.
Während unser herkömmliches Geld Wachstum erzwingt.
Genau. Mhm. Das heißt, wir arbeiten nach innen mit unserer Leidenschaft, mit unserer Zeit, mit unseren Talenten für eine Welt, in der wir nicht mehr wachsen müssen. Und vernetzen uns aber ökonomisch mit einem Medium, das uns zwingt, an einem globalen Wachstumsprojekt teilzunehmen. Mhm. Und das ist ein bisschen wie, das
schizophren.
Das ist schizophren und das, ich habe da, das Bild passt einfach unheimlich gut, immer wieder. Das ist wie, als wenn ich versuchen würde, mit einem Kaffeelöffel den Niagara-Fall zurückzuholen.
Oh ja. Und?
Damit will ich nicht sagen, dass das falsch ist oder dass die Kaffeelöffel nicht richtig wären. Aber die Dynamik, die in Form eines ökonomischen Systems dem entgegenarbeitet, ist so gigantisch, dass wir reihenweise umkippen eigentlich. Burnout in diesen ganzen Wandelbewegungen, genau, ist nicht selten. So, und ich glaube, dass in dem Moment, wo wir verstehen, dass wir uns, indem wir ein eigenes ökonomisches Kommunikationsmedium erfinden würden, und zwar auf Basis einer kollektiven Intelligenz, das ist ganz wichtig, dass es nicht wieder von oben kommt, ja? Dass es nicht wieder einer macht, der dann sagt, wie die anderen es machen sollen, sondern
in Gemeinschaft.
In Gemeinschaft, und zwar in einer Empathie, eine Grundlage der Empathie und der Fähigkeit zu einer kollektiven Intelligenz zu finden. Ich mache noch ein kleiner Schlenker.
Ja.
Unser jetziges Geldsystem basiert letztlich auf Krieg. Mhm. Die meisten Änderungen oder Veränderungen, die an dem Geldsystem gemacht wurden, wurden gemacht, um Kriege zu finanzieren. Mhm. Und letztlich die Haltung, die hinter dem Geldsystem steckt, ich will auch nicht das Geldsystem als einziges verantwortlich machen, sondern das ist ja entstanden aus einer Haltung heraus.
Ja.
Und beeinflusst aber diese Haltung wieder und trainiert sie. Wir trainieren die Haltung ständig in einem System, in dem eben nur diese Haltung gefördert wird. So, und diese Haltung strahlt über dieses System aus. Jeder, der letztlich mit diesem System in Verbindung steht, muss einen großen Teil seiner Handlungen in diesem Prinzip verwirklichen.
Ja.
So, und das ist ein Riesenproblem, aber dahinter steckt auch ein Riesenpotenzial. Weil wenn wir das bewusst wahrnehmen, können wir anfangen, Geld so zu verändern, dass es nicht unseren Werten widerspricht, sondern dass es diese Werte fördert.
Und was heißt das praktisch?
Wie ist Geld aufgebaut? Wenn wir dazu müssen wir uns eigentlich anschauen, wie entsteht Geld? Wie entsteht Guthaben? Das entsteht in praktisch sämtlichen Geldsystemen, die wir weltweit haben. Das ist letztlich ja eigentlich nur ein System mit verschiedenen Namen. Entsteht es in dem Moment, wo ein Kredit vergeben wird. Das heißt, ich gehe zur Bank, und sage dir als Bankangestellten, ich hätte gern 1 Million Euro, Dollar, was auch immer. Und dann wird er mich fragen, ja, was wollen Sie denn damit machen? Und dann muss ich ihm entweder einen Businessplan geben, muss ihm sagen, was ich damit kaufen will, was ich damit verdienen will, oder ich muss ihm eine Sicherheit geben, oder ich muss ihm einen Job zeigen, mit dem ich ihm diese 1 Million plus einen Zinssatz zurückgeben will. Das heißt, letztlich, wenn wir sagen wir 5% Zinsen haben, dann haben wir irgendwo, glaube ich, nach 13 Jahren die Verdopplung der Summe. Das heißt, er wird mich fragen, ja, wie können Sie mir versprechen, in 13 Jahren das Doppelte zurückzugeben? Mhm. Beispielsweise. So. Unabhängig davon, wie ich ihm diese Frage beantworte, wenn er mir diesen Kredit gibt, dann ist das der Moment, in dem ein großer Teil dieses Geldes entsteht. Das ist ja das große Missverständnis, dass die Bank sich eben nicht diese Millionen Euro irgendwo holen muss, sondern dass sie das in dem Moment erzeugt. Nicht den kompletten Betrag, aber einen sehr, sehr großen Teil davon. Das heißt, das Geld, die Entstehung des Geldes, die Schöpfung von Geld, die Erzeugung von Geld, ist fundamental an die Bedingung geknüpft, dass ich ein Wachstum verspreche. Mehr zurückzugeben, als ich bekomme. So, und wenn ich natürlich jetzt versprochen habe, sagen wir mal, ein schönes Beispiel ist, wenn ich ein Stück Wald kaufe, um das einfach nur zu beschützen, dass es niemand anderes ausbeutet, dann kann ich keinen Businessplan vorlegen, mit dem ich diese 2 Millionen irgendwann zurückgeben will. Mhm. Wenn ich aber sage, ich holze das ab, verwende das Holz für den Verkauf,
Möbelherstellung.
Möbelherstellung, oder? Sonst was. Danach baue ich darauf Genmais an, den ich dann im Biosprit umwandle. Und wenn der Boden ausgelaugt ist, dann fällt mir auch noch irgendwas ein. Ja. dann wird es wahrscheinlich ein Businessplan sein, der anerkannt ist. So, jetzt fange ich an, darauf zu arbeiten. Dann habe ich Mitarbeiter. Und ich weiß aber, ich muss ja jetzt 2 Millionen irgendwann mehr zurückgeben, als ich bisher eigentlich bekommen habe, und muss ja auch noch mich davon finanzieren. Das heißt, ich treibe auch meine Mitarbeiter immer zum Wachstum an. So. Das heißt, da steckt immer letztlich die Haltung dahinter, in der diese Geldsumme geschöpft wurde, erzeugt wurde. Das heißt, diese Haltung der Expansion, des Krieges, der Konkurrenz, des männlichen Prinzips, wobei ich nicht sagen will, dass es die Männer sind, die strahlt über ein System, über dieses System aus, führt letztlich zu Krieg und zur Zerstörung der Umwelt, der Zukunft unserer Nachfahren, von Gemeinschaft und. Wie könnte das anders aussehen, wenn wir sagen, wir haben heute ein Geldsystem, das quasi wachstumsgedeckt ist. Es würde kein Ökonom so sagen, ja? Wachstumsgedecktes Geld. Aber letztlich ist das Versprechen, das ich geben muss, um Geld zu erzeugen, dass ich in Zukunft ein Wachstum erzeuge. Und die Beobachtung, dass wir sagen können, da beziehe ich mich sehr auf Charles Eisenstein, der, glaube ich, der Erste war, der das so formuliert hat, dass wir offensichtlich die Grundlage, auf der unser Geld gedeckt ist, mit dieser Grundlage erzeugen wir eine große Energie in der Gesellschaft, diese Grundlage zu erzeugen. Das heißt, als unser Geld mit Gold gedeckt war, haben wir sehr, sehr viel Energie aufgewendet, um Gold irgendwo aus der Erde zu holen, um die halbe Welt zu transportieren und im Zielort wieder in die Erde zu versenken, in irgendwelche Tresore in der Bank. Ganz, ganz wenig davon wurde nur verwendet, also wirklich irgendwie industriell verwertet oder sonst irgendwas. Es lagert eigentlich nur. Und dann fragt man sich,
was soll das?
Ja, wozu eigentlich? Ja. So. Und heute ist unser Geld nicht mehr durch Gold gedeckt. Das wurde ja 1972 abgeschafft. Übrigens auch, weil man den Vietnamkrieg finanziert hat damit. Und das Geld entsteht nur noch durch Versprechen von Wachstum. Und das ist interessant, weil heute, wenn wir Politiker anschauen, wenn wir Ökonomen anschauen, die einzige Lösung, die einfällt, für egal welches Problem, ist Wachstum. Und da gibt es eine direkte Verbindung. Man könnte den Verdacht hegen, dass die Basis, mit der unser Geld gedeckt ist, einen Einfluss hat auf unsere Denkweise und auf die Energie, die wir aufbringen, um bestimmte Dinge zu erreichen. Also früher war das eben Gold. Ist ja immer noch Gold, weil Gold immer noch als wertvoll angesehen wird. Aber heute ist es rein Wachstum. So, und wenn man das mal verstanden hat, dann können wir anfangen zu überlegen, ja, wäre es denn nicht möglich, eigentlich unser Geld auch unter anderen Bedingungen zu schöpfen? Also wäre es denn nicht möglich, unser Geld mit sauberem Wasser zu decken? Mhm. Oder mit sauberer Luft? Es gibt sogar kleine Projekte, die schon so funktionieren. Es gibt beispielsweise den Boja, eine Regionalwährung in Australien, die genau so funktioniert. Also die wird geschöpft in dem Moment, wo du nachweisen kannst, dass du eine bestimmte Menge von CO2 einsparst. Mhm. Und auf Basis dieser eingesparten Menge wird dann der Boja geschöpft. Mhm. Das heißt, stellen wir uns ein solches System mal nicht nur in saubere Luft vor, sondern auch in sauberem Wasser oder in authentischer Gemeinschaft oder in authentischer Selbstfindung. Ja? Das heißt, die Bedingung der Bank wäre nicht mehr, erzeugst du mir ein Wachstum in Zukunft, sondern erschaffst du irgendeinen Wert, der eine Heilung aus den jetzigen Traumata des Geldes verspricht. Wenn wir unser Geld als mit dem Körpervergleich, also ja, einen Körpervergleich machen und sagen, unser Geld ist letztlich ein Blutsystem, ja, oder ein Verteilungssystem. Also unser Geldsystem entspricht letztlich in unserem Körper einem Blutkreislauf. Und dieser Blutkreislauf hat wie in einem wachsenden Kinderkörper ein Wachstumshormon eben integriert. So, dass wir quasi als Gesellschaft ökonomisch wachsen müssen, weil dieses Hormon drin ist. Das ist so lange absolut sinnvoll, solange dieser Körper noch in einem sinnvollen Wachstum ist. In dem Moment, wo der Körper ausgewachsen ist, macht es nicht Sinn, den Blutkreislauf abzustellen, aber die Hormonzusammensetzung zu verändern. So, und so wäre es möglich, ein Geldsystem zu erschaffen, mit dem wir diese vielen, vielen, vielen Wandelbewegungen miteinander ökonomisch verknüpfen können, aber mit den Werten, die für diese Wandelbewegungen stehen. Mhm. Und wir anfangen, eine Möglichkeit zu haben, uns zu entscheiden, ob wir uns über das bisherige System, Euro, verbinden und damit letztlich Wachstum fördern, oder ob wir uns mit einem anderen System verbinden.
Gibt es schon irgendwas?
Naja, wie gesagt, es gibt zum Beispiel diesen Boya. Das ist aber
in Australien.
In Australien, weg. Genau.
Gibt es hier was?
Nicht, dass ich wüsste. Das ist genau.
Das heißt, wir sind noch im Vorüberlegungsstadium.
Ja, genau. Das heißt, was zu beobachten ist, ist, dass diese verschiedenen Wandelbewegungen sich oftmals sehr auf ihre Spezialgebiete konzentrieren.
Ja.
Das heißt, und diese Spezialgebiete sind meistens entweder sehr innere Themen oder sehr äußere Themen.
Ja.
Das heißt, es gibt Menschen, die sich mit Strukturwandel beschäftigen, die sich mit letztlich vielleicht mit Geldsystemwandel beschäftigen oder mit neuen Geldsystemen. Die beschäftigen sich aber meistens sehr, sehr wenig, vernachlässigen sehr die inneren Dinge. Also ganz viele dieser Bewegungen haben ganz massive zwischenmenschliche Schwierigkeiten, die ich Ihnen nicht vorwerfen will, sondern einfach nur, der Schwerpunkt liegt nicht da. Und dann kommen die aber in einen ziemlichen Bedrängnis, weil die alle ihr Geld verdienen müssen irgendwo und dann die ehrenamtliche Arbeit dazukommt. Und dann, wenn die in der Gemeinschaftsbildung, sagen wir die Pseudoharmonie, wenn diese erste Phase vorbei ist, in der wir eben sagen, wow, wir haben so tolle Ideen und wir sind so gemeinsam stark und wir wollen da zum Ziel und die ersten Probleme kommen, dann ist kein zwischenmenschliches Werkzeug da, mit dem wir auf einer kooperativen Ebene diese Probleme, und zwar auf einer emotionalen Ebene auch, auf einer Ebene des Verständnisses, wir uns begegnen können. Es kommt immer dahin, dass diese Gruppen in Diskussionen und Debatten sich gegenseitig aufreiben. Das Interessante dabei ist, wenn man anschaut, woher kommt allein die Wortstämme von Diskussion und Debatte. Diskussion ist diskutere, ist auseinanderschneiden, das ist zerschlagen, zerstören, zerstückeln, Debatte, da steckt das Bataillon drin. Das ist letztlich, kommt es aus dem Krieg. Schon wieder. Ja. Es würde da ganz, ganz, ganz viel helfen, wenn wir diesen Gruppierungen, die versuchen, strukturellen Wandel zu zu erzeugen oder zu vertreten, wenn die unterstützt würden durch neue Formen der Kommunikation.
Ja.
Die arbeiten ja schon mit Kommunikation, mit einer ökonomischen. Ja? Aber diese innere Kommunikation zu stärken, sodass die eine Lust erzeugen, eine Freude in der Gruppe, die dann auch wieder nach außen anziehend ist. So, und die andere Seite ist die Menschen, die sich hauptsächlich damit beschäftigen. Die ganz starke zwischenmenschliche Beziehungen erzeugen können. Die haben meistens große Widerstände gegenüber ökonomischen Themen. Mit gutem Grund. Mhm. Weil das jetzige ökonomische System eben genau diesen Werten widerspricht. Mhm. Ich denke, es gibt nichts, was Gemeinschaft stärker zerstört als Geld. Also als das jetzige Geld, das wir gerade benutzen. Mhm. Und wenn ich aber ein Geld benutzen könnte, das ich schöpfen kann, das ich dadurch erzeugen kann, dass ich authentische Gemeinschaft erzeuge, dann wäre das sozusagen ein Freund, ja, dieser Bewegung. Und tatsächlich, das gibt es noch nicht. Das heißt, ein Geld, das auf eigentlich drei Ebenen aufbaut, oder letztlich auf zwei vielleicht, ja, nämlich einmal die Natursysteme, ohne die wir keine Gesellschaft hätten, und darüber eben diese Gesellschaftsfragen, die soziale Ebene. Da sind wir so aus dem Gleichgewicht geraten, dass wir, das ist eigentlich eine sehr, sehr bedrohliche Situation. Also von dem, dass unsere Kinder vielleicht nicht mal mehr leben können in dieser Welt, aber auch bis dahin, wo wir so große Ungerechtigkeiten in der Welt haben, dass das Aggressionspotenzial immer größer wird. Nicht nur von Krieg, sondern auch von Terror, von Bürgerkriegen, von so diesen Ebenen. Die Gefahr ist sehr, sehr groß. So, und jetzt gibt es aber weltweit so viele Bewegungen. Es gibt da diesen schönen Vortrag von dem Paul Hawken, der das beschreibt, wie viel da passiert und warum wir das alles nicht sehen. Mhm. Und die Vorstellung, dass wir diese ganzen kraftvollen Bewegungen miteinander ökonomisch vernetzen können, aber so, dass dieses ökonomische Werkzeug, das wir da benutzen, die Prinzipien stützt und nicht korrumpiert, dann würden wir eine solche Kraft entwickeln in diesem Wandel, dass ich glaube, dass es dann nicht mehr lange dauern würde, bis es geschafft ist. Mhm. Die Frage ist nur, wie kommen wir zu einem solchen System, das, sagen wir mal, beispielsweise in den schon mittlerweile globalen Netzwerken des Wandels auch in eine schnelle Akzeptanz käme. Mhm. Und ich glaube, dass wir da hinkommen müssen, dass wir einzelne Vertreter dieser Netzwerke finden, die miteinander in einen Raum der kollektiven Weisheit finden, auf deren Basis dann eine Struktur, ein System entwickelt werden kann, in dem diese kollektive Weisheit auch wieder ausstrahlen kann, so wie jetzt der Krieg ausstrahlt letztlich, ja? Mhm. So wie jetzt der Egoismus ausstrahlt und der Egoismus ausstrahlt, dann eben letztlich diese Weisheit ausstrahlen kann.
Du arbeitest ja jetzt als Trainer im Feld der Gemeinschaftsbildung, kann man sagen?
Unter anderem,
ja. Ja, also das ist ja jetzt der Kontext, in dem wir uns auch hier kennengelernt haben. Hast du da in dem Zusammenhang schon sowas wie Vorläufer von dem erlebt, was du da jetzt beschrieben hast?
Du meinst von dem System fragen, oder?
Dass also Leute zusammenfinden und auf einmal ja so eine Art von kollektiver Weisheit erleben oder hervorrufen.
Ja. Also das habe ich schon mittlerweile relativ häufig erlebt. Also wir arbeiten ja an diesem, wir haben ja diesen Kurzfilm gemacht beispielsweise, den 40 Jahre Momo, ein Märchen wird erwachsen. Und wir arbeiten mit diesen Methoden. Also wir haben selber die Gemeinschaftsbildung angewendet und machen das auch immer wieder regelmäßig. Arbeiten mit dem Dragon Dreaming, das auch auf der Basis von kollektiver Weisheit arbeitet. Schwierigkeiten kriegen wir mit dem Geld, logischerweise, wie alle diese Bewegungen. Und da erleben wir immer wieder, dass wir, also wir hatten schon einige Konflikte, die wir nicht überlebt hätten, wenn wir nicht diese Technik gehabt hätten, da bin ich mir sehr sicher. In dem Moment, wo wir, und das passiert ja bei ganz vielen dieser Gruppierungen, erstmal ohne Geld ehrenamtlich arbeiten, brauchen wir andere Arbeitsmethoden, weil die in dem Moment, wo ich dir kein Geld mehr zahle für das, was du für mich tust, ist die Frage deiner Leidenschaft viel größer. Mhm. Ja? Und ja. Wenn ich im Imperativ mit dir spreche, dann wirst du irgendwann sagen, hey, Moment mal. Ja? Also das wirst du vielleicht aus Gewohnheit noch eine Zeit lang aushalten, aber irgendwann ist dann auch gut. Ja. Ja, so. Also das haben wir mit uns erlebt und wir erleben es aber auch immer wieder, wenn wir begleiten. Also wir begleiten ja Gruppen.
Wer ist wir?
Also ich bin jetzt beispielsweise organisiert in dem Netzwerk Gemeinschaftsbildung. Die arbeiten mit der Gemeinschaftsbildung nach dem amerikanischen Psychologen Scott Peck. Es gibt aber andere Dinge auch, also ob das jetzt gewaltfreie Kommunikation ist, ob das Council ist, ob das die Aufstellungsarbeit ist. Es gibt so viele Methoden, die alle ihre Vorzüge haben. Mhm. Aber erlebt habe ich immer wieder, dass, und deswegen ist es für mich die Gemeinschaftsbildung, mit der ich jetzt gerne arbeite, das ist natürlich eine sehr konsequente Methode, weil sie sehr viel Zeit braucht. Also 3 Tage muss man sich erstmal nehmen. Vor allem ohne ein Ziel zu verfolgen dabei. Aber gleichzeitig auch eine Methode, die in ihrer Freiheit sehr stark besticht. Und ich habe eigentlich bisher mit jeder Gruppe, die ich begleitet habe oder in der ich selber teilgenommen habe, am Ende ein ganz individuelles, authentisches Erlebnis gehabt. Also jede Gruppe hat zu ihrer ganz, ganz individuellen Authentizität gefunden. Und ich glaube, das ist auch ein Beweis dafür, wie ja, wir sind so geprägt über Jahrzehnte oder wenn man sagen will, über Generationen sogar, dass solche Prägungen innerhalb von 3 Tagen dann eigentlich einfach zusammenbrechen, zeigt auch, wie wenig menschlich diese Prägung eigentlich ist, ja, und wie schnell sich das eigentlich Menschliche wieder Bahn bricht. Und ich beschreibe das immer ganz gerne, also so ein authentisches Erlebnis ist für mich oftmals wie ein bisschen ein Drogenrausch, weil, und ich glaube, dass auch letztlich hinter jeder Sucht genau das steckt, dass da nämlich ja, dieser Wunsch nach einem Rauscherlebnis genau eigentlich die Ursache dieses Wunsches ist letztlich, dass es ein ganz natürliches Bedürfnis ist. Es hat immer mit Verbindung zu tun, dieses Rauscherlebnis. Es hat immer damit zu tun, dass das Mauern fallen, dass, ja, so, dass ich nicht mehr, oder dass ich sie einfach nicht mehr spüre.
Ja.
Und dass ich mich in Verbindung fühle, dass ich keine Ängste mehr habe. So. Und das ist natürlich, wenn ich das über eine Substanz mir zuführe, dann wird es zur Sucht. So wie letztlich jeder Konsum, der irgendwas ersetzen soll, dann zur Sucht wird und damit ja auch übrigens wieder das System befeuert. Damit ist die Werbung wunderbar bedient und wir können wieder Wachstum erzeugen. Und insofern ist es ja sogar gewünscht, nicht persönlich von jemandem, sondern es ist eine gute Grundlage für das System, das wir gerade benutzen, dass wir alle so unzufrieden werden, dass wir ständig uns versuchen, mit Konsum Ersatz zu befriedigen. Und wenn wir aber eine echte Befriedigung finden, dann verschwinden dieser ganze Konsumbedarf. Das heißt, in dem Moment, wo wir tatsächlich kollektiv in Verbindung finden, bricht das System zusammen.
Ja.
Zwangsläufig. Geht gar nicht anders.
Das heißt also, derjenige, der uns bis jetzt gefolgt ist und deine Ideen soweit verstanden hat, dem würdest du jetzt was empfehlen?
Mhm. Genau, da gibt es diese innere Seite, wo ich sage, ich kann sofort daran arbeiten, bei mir anzukommen. Ich kann sofort daran arbeiten, in Beziehungen anzukommen. Und vor allem im Hier und Jetzt anzukommen. Das kann eine Meditation sein, in einem Zen-Kloster. Es kann ein Gebet sein, also es kann eine andere spirituelle, also es ist eigentlich eine spirituelle Arbeit, in der ich auch mittendrin stecke. Ich will da nicht sagen, ich bin da angekommen, sondern es ist die Arbeit daran, dass der Weg da ist das Wichtige. Und da halte ich aber für ganz wesentlich, neben dem bei sich ankommen, in Gemeinschaft anzukommen. Das heißt, in neue Formen von Gemeinschaft zu finden, die nicht mehr rein rationell basiert sind, weil wir die gleichen Ziele haben. Das ist auch ein wesentlicher Punkt, aber es darf nicht der einzige sein. So, das ist etwas, was wir sofort erreichen können. Also nicht auf die Sekunde, aber in sehr kurzer Zeit, wo Geld nicht so eine große Rolle spielt, sondern eher Zeit.
Wie bin ich denn so einen Findungsprozess auf den Weg? Also wie finde ich denn zu so einer Gruppe, die eben ja, auf so eine neue Art motiviert ist, so zusammenzufinden? Gehe ich ins Internet und suche nach Gemeinschaften, oder?
Okay, naja, gut. Einerseits gibt es die Gruppen, die inhaltlich motiviert sind, also Transition Town.
Ja.
Da werden auch viele solche Formen auch schon gelebt.
Genau.
Das ist vielleicht sogar die, Transition Town ist vielleicht sogar die Bewegung, die am stärksten in alle Richtungen denkt.
Mhm.
Also nicht das jetzt zu bewerten oder so, aber wo eine große Vielfalt schon von vornherein herrscht. Aber wenn man jetzt wenn man jetzt authentische Gemeinschaft beispielsweise erleben will, dann kann man einfach einen Workshop mitmachen.
Mhm.
Ja, das war bei uns ja dieser Zufall. Wir
haben
mit völlig wildfremden Leuten am Tempelhof gesessen, mit, ich glaube, 35, mit denen wir auch danach nicht mehr gearbeitet haben. Aber allein das Erlebnis hat mich sehr bewegt und dazu geführt, dass ich jetzt heute selber begleite.
Mhm.
Genau, das heißt, das ist ja die Frage, bin ich inhaltlich motiviert? Möchte ich mich mit strukturellen Fragen, vielleicht mit Geldsystemen beschäftigen? Das hat mich dahin geführt. Oder mit Umweltfragen, mit sozialen Fragen, mit wie auch immer.
Mhm.
Aber letztlich auch immer den Fokus darauf zu halten, wie fühlt es sich jetzt gerade an? Haben wir eigentlich ein Projekt, in dem wir irgendwann mal was Gutes erreichen wollen, aber jetzt gerade fühlt es sich zwischen uns total scheiße an, dann haben wir eigentlich ein Problem. Weil wie wollen wir dieses Gefühl irgendwie in einem positiven Projekt aufgehen lassen?
Ja.
Das heißt, also ich habe auch irgendwie, ich habe immer mehr dann in Gesprächen, wo ich früher in Diskussionen verwickelt wurde. Ich spüre immer erstmal, ist die Form der Unterhaltung eigentlich gerade die richtige? Und wenn ich merke, nee, Moment mal, wir kooperieren gar nicht gerade. Ja? Wir transportieren eigentlich das ökonomische Verhalten, in dem wir ständig konkurrieren müssen, transportieren wir auf die verbale Ebene, indem wir uns ständig Dinge gegen den Kopf werfen.
Ja.
Ja, und sagen, nee, aber das muss doch so sein und so. So, nee, wir haben wir gerade die Haltung, eine Haltung, in der wir versuchen, die Unterschiedlichkeit als Potenzial zu nutzen?
Ja.
Habe ich eine Haltung, in der ich von dir was lernen kann?
Ja.
Oder du von mir?
Mhm.
Oder bestenfalls wir von uns?
Ja.
Und das ist was jetzt und hier gerade stattfindet. Und nicht in Form von Projekten, die ja immer Projektionen in Zukunft sind, irgendwann mal, wenn wir die besseren Systeme haben, verwirklicht sind, sondern nee, das muss sich jetzt bei jedem Schritt richtig anfühlen.
Ja.
Und wenn es sich bei jedem Schritt richtig anfühlt, das heißt nicht, dass immer Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern wir sind in einem guten Prozess miteinander und kommen miteinander menschlich vorwärts, dann haben wir die Chance, irgendwann mal ein Projekt umzusetzen, vielleicht ein Geldsystem zu erschaffen, dass diese Werte auch transportieren können. Aber es geht nicht, wenn wir uns jetzt eigentlich scheiße fühlen.
Genau. Okay. Gut. Ich wünsche uns beiden viel Erfolg dabei. Ich danke dir.
Ja, danke auch.
Neue Ideen für alle. Funpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.funpod.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.